Ogun McKenna. Ogun und das verschwundene Herz. 7. Der Weg vom Fleisch zum Geist. Bereits im 18. Jahrhundert, von der Gegenwart zu schweigen, war der Gang der Wissenschaft wie des Glaubens nicht so sehr vom Willen zum Guten bestimmt, als durch das Interesse der Macht bedingt. Max Horkheimer. Die Landschaft war bergig und freundlich. Es war schon warm und es würde ein heißer Tag werden. Dies spürte man jetzt schon in der Luft. Sie fuhren durch den Schweizer Kanton Appenzell-Außenroden. Sie hatten in Friedrichshafen in einem guten Biohotel übernachtet und waren heute Morgen um den Bodensee herumgefahren. Es hatte viel zu sehen gegeben, denn die Straße führte meistens direkt am See entlang. Sie hatten einen Termin mit Gabriele Münter, der Mutter des Unfallopfers, dessen gespendetes Herz auf so seltsame Weise verschwunden war. Ogun bemerkte, wie nervös Herr Wildbolz war. Er hüllte sich in verbissenes Schweigen und seine Finger trommelten auf das Lenkrad. So ganz wohl schien ihm bei der Sache jetzt nicht mehr zu sein. Er hatte gestern Abend mit Frau Münter telefoniert und sie hatten für das Gespräch einen Treffpunkt in der Natur ausgemacht. Denn Frau Münter sagte, das Sprechen fiele ihr dort viel leichter. Eine Idee, die Ogun sehr unterstützenswert fand. Frau Münter hatte die Koordinaten eines Berges oberhalb von Teufen angegeben. Und Herr Wildbolz hatte diese in den Navi eingetragen. Den Ton des Navis hatte Herr Wildbolz ausgeschaltet. Er fuhr ausschließlich nach der Grafik. Sie fuhren durch Teufen und dann lenkte Herr Wildbolz den Mustang rechts hoch eine steile kleine Bergstraße hinauf. Die Straße wand sich in eleganten Kurven den Berg hinauf. Auf der Bergkuppe sahen sie eine Frau in Jeans und weißer Bluse, die lässig die Hände in den weiten Hosentaschen hatte. Sie war kräftig, nicht sehr groß, hatte braune Haare und mochte etwa in den 50ern sein. Sie winkte kurz, als sie den Mustang erkannte. Ogun und Herr Wildbolz winkten zurück und hielten neben ihr an. »Grüß Sie miteinander«, grüßte die Frau und sagte dann, »wenn Sie die Straße etwa 150 Meter weiterfahren, finden Sie einen Wanderparkplatz. Stellen Sie Ihr Auto ab, ich warte hier auf Sie. Wir haben zwei Bänke zur Verfügung, eine in der Sonne, eine im Schatten. Sie können sich schon mal überlegen, wo Sie sitzen möchten.« »Danke«, sagte Herr Wildbolz, nickte und fuhr weiter. Sie stellten den Wagen ab und liefen zurück. Frau Münter begrüßte sie herzlich und schüttelte ihnen die Hand. »Und Sonne oder Schatten?« »Solange es nicht so heiß ist, gerne in der Sonne«, sagte Ogun. Herr Wildbolz nickte zustimmend. Sie setzten sich auf die Bank, während Frau Münter seitlich auf einem mitgebrachten Campingstuhl Platz nahm. »Toller Ausblick«, sagte Ogun. »Kenne ich sonst nur aus dem Bilderbuch.« »Ja«, sagte Frau Münter lachend, »der Kanton Appenzell-Außenroden hat etwas sehr Beschauliches. Manchmal fehlt mir die Weite, aber dann geht's für mich raus auf den Bodensee.« Frau Münter wirkte ausgesprochen entspannt. Erst jetzt bemerkte Ogun, dass der Campingstuhl eine Art Schaukelstuhl war, so dass Frau Münter lässig hin und her wippen konnte. Frau Münter, die die Anspannung von Herrn Wildbolz zu spüren schien, übernahm gekonnt die Einleitung. Ich würde vorschlagen, sagte sie, Sie skizzieren noch einmal kurz, was sie hergeführt hat. Auch wenn wir dies telefonisch schon besprochen hatten, ist es sicherlich ein guter Gesprächsanfang. Und sie schaute die beiden Männer freundlich auffordernd an. Ogun hatte mit Herrn Wildbolz vereinbart, dass dieser hauptsächlich das Gespräch führen sollte. Dabei hatte er allerdings den Tipp gegeben, Frau Münter einfach sprechen zu lassen. Dies schien bei Herrn Wildbolz, der es gewöhnt war, Gespräche zu führen, die er dominierte, zu einer gewissen Verkrampfung geführt zu haben. Ja, sicher, sagte Herr Wildbolz und kam der Aufforderung nach. Wie schon berichtet am Telefon, benötigte mein Bruder Henry Wildbolz aufgrund einer Herzinsuffizienz ein Spenderorgan. Er kam auf die entsprechende Liste und hatte Glück, ein Spenderherz zu bekommen. Auf dem Transport dieses Organs von Neubrandenburg nach Berlin wurde dieses Organ auf mysteriöse Weise gestohlen. Um den Fall aufzuklären, engagierte ich Ogun McKenna, um mit ihm gemeinsam der Sache nachzugehen. Er machte eine kurze Pause, dann fuhr er fort. Unsere Recherchen ergaben, dass dieses Spenderorgan von Ihrem verunglückten Sohn stammte. Ich bat Sie um ein Gespräch und nun sind wir hier. Herr Wildbold zögerte einen Moment und sah Ogun an, dann fügte er hinzu: Ich sollte noch erwähnen, dass unsere Ermittlungen und auch diese Reise hier als Fokus die Heilung haben. Wir suchen also keine Schuldigen, sondern unser Fokus ist die Heilung für alle Beteiligten. Und ich möchte einfach wieder ruhig schlafen können. Der letzte Satz gab dem Bericht etwas sehr Ehrliches, und Ogun bemerkte, dass Frau Münter interessiert die Augenbrauen hochgezogen hatte, als sie vom Fokus der Heilung hörte. Gratuliere, sagte sie dann, ein ausgesprochen sinnvoller und vernünftiger Fokus. Und unter diesen Bedingungen fällt es mir leicht, Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hilft sie Ihnen ja weiter. Ich würde Sie bitten, mich nicht unbedingt zu unterbrechen und sich nicht zu wundern, wenn ich längere Gesprächspausen mache. Diese dienen einfach meiner Sammlung. Und wundern Sie sich nicht, wenn ich manchmal beim Reden etwas auf und ab gehen muss. Dies hilft mir sehr, meine Gedanken zu ordnen. Herr Wildbolz nickte zustimmend und sagte: Oh ja, das kenne ich auch gut. Er wirkte jetzt deutlich entspannter. Frau Münter schloss für einen Moment die Augen, öffnete sie dann wieder und begann: Lassen Sie mich vorausschicken, dass ich nicht grundsätzlich gegen Transplantationen bin. Aber wundern Sie sich auch nicht, wenn ich in meinem Bericht viele Fragen stelle. Fragen, mit denen sich jeder beschäftigen sollte, wenn er für sich Entscheidungen zum Thema Organspende trifft. Sie stand auf und begann mit ruhigen Schritten auf und abzugehen, während sie weitersprach. Mein Mann und ich hatten Urlaub gemacht in der wunderschönen Feldberger Seenlandschaft. Unser Sohn hatte uns dort besucht und wir hatten 2 wunderschöne Tage mit ihm verbracht. Auf dem Rückweg verunglückte er dann mit dem Motorrad in der Nähe von Neubrandenburg. Ich wurde angerufen und fuhr allein zum Krankenhaus. Denn mein Mann war unterwegs auf einer Kanutour und hatte kein Handy mitgenommen. Dann schaute sie beide an und sagte: Ach, bevor ich's vergesse, eine einfache Frage am Anfang. fragt euch doch einfach mal, warum man für das Heilen eine Approbation vom Staat braucht. Versteht der Staat und seine Beamten wirklich so viel von Heilung, dass er dafür die Erlaubnis vergeben kann? Fragt euch dies doch einfach am Anfang mal. Ob der gleiche Staat, der ein Bundesheer aufstellt und Waffen wer weiß wohin liefert, ausgerechnet der Richtige ist, um die Lizenz zum Heilen zu vergeben. Vielleicht, sie lachte, klinge ich für euch wie ein Hippie. Aber ich finde, dies ist eine berechtigte Frage. Ogun musste grinsen, die Sache begann ihm zu gefallen. Herr Wildpols guckte interessiert, aber etwas skeptisch. Aber zurück nach Neubrandenburg, sagte sie dann. Ein junger Arzt empfing mich und führte mich in einen Gesprächsraum. Er war nervös und schien unter Zeitdruck zu sein. Im Gespräch versuchte er gleichzeitig mitfühlend zu sein und meine Zustimmung zur Organentnahme zu bekommen. Beides gelang ihm nicht besonders gut. Wissen Sie, sie schaute die beiden an, wir funktionieren als Menschen nicht besonders gut, wenn wir keinen geeinten Zweck haben. Und dies war hier offensichtlich nicht der Fall. Ich fragte den jungen Arzt, ob sie schon Maßnahmen zum Aufhalten des normalen Sterbeprozesses ergriffen hätten. Er druckste herum und es schien ihm wohl besser, sich Verstärkung zu besorgen. Ich nutzte die Zeit, um in Ruhe nach innen zu lauschen. Ich war in einem sonderbaren Geisteszustand, der sich aber überhaupt nicht sonderbar anfühlte, sondern ganz normal und klar. Frau Münter setzte sich in ihren Schaukelstuhl und wippte nachdenklich eine ganze Weile, ohne weiterzusprechen. Dann fuhr sie fort. Ich bin studierte Wissenschaftlerin, Biologin, um genau zu sein. Und mein Berufswunsch hatte sehr deutlich damit zu tun, dem Problem von Leben und Tod auf den Grund zu gehen. Ich habe lange nach der scharfen Trenngrenze zwischen Leben und Tod gesucht, verstehen Sie? Bis mir klar wurde, dass sie gar nicht existiert. Das eine Leben wird nie unterbrochen und stirbt nicht. Genauso wenig, wie es je geboren wurde. Es verändert die Form, ja, aber mehr auch nicht. Hier, in diesem nach Desinfektionsmittel stinkenden Besprechungszimmer des Krankenhauses, wurde mir vollkommen klar, dass alles Leben im Geist stattfindet. Leben ist Bewusstheit in Aktion. Und ich konnte mit großer Ruhe und Stille auf mich als Mutter schauen, die ihren einzigsten Sohn gerade verlor und doch nicht verlor. Ich konnte freundlich auf den jungen Arzt schauen, der sich durch das Gespräch quälte. Und ich konnte freundlich auf dieses ganze Krankenhaussystem schauen. Oder sagen wir besser auf die Menschen in diesem System. Denn die Menschen, die in ihm arbeiten, sind fantastisch. Aber das System als solches ist gruselig, da es Heilung und Gesundheit immer mit dem Erhalt des Körpers gleichsetzt. In diesem System ist kein Platz, um über den Sinn von Krankheit nachzudenken oder um der eigenen Todesangst und der Auseinandersetzung damit wirklich Raum zu geben. Würde dies nämlich wirklich geschehen, dann hätten wir gar keine langen Wartelisten von Menschen, die unbedingt auf ein Spenderorgan warten. Frau Münter schaute Herrn Wildpols lange und intensiv an, dann fuhr sie fort. Ein Spenderorgan löst das Problem nicht, es verschiebt es nur. Die Angst vor dem körperlichen Ende, die Angst vor dem Sterbeprozess ist es, die angesehen werden sollte. Hier wird die Heilung benötigt. Ich begleite derzeit eine Mutter, deren Tochter vor 5 Jahren erfolgreich eine Herztransplantation bekommen hat. Aber das Hoffen und Bangen ist natürlich nicht vorbei. Denn immer wieder droht eine Infektion, kommt ein Aufenthalt auf der Intensivstation oder es gibt heftige Abstoßungsreaktionen. Von den Nebenwirkungen der vielen Medikamente, die genommen werden müssen, ganz zu schweigen. Frau Münter stand wieder auf und begann ruhig auf und ab zu gehen. Dann blieb sie lange vor dem herrlichen Bergpanorama stehen. Ogun beobachtete Herrn Wildbolz, der ruhig und still dasaß. Es schien, als sei für einen Moment alle Nervosität und Unruhe aus ihm gewichen. Frau Münter setzte sich wieder und zündete sich in Ruhe eine Zigarette an. Dann fuhr sie fort. Sie kam zu dritt zurück ins Besprechungszimmer, der junge Arzt, der Chef der Intensivstation und der Transplantationsbeauftragte. Letzterer zeigte mir den Organspendeausweis meines Sohnes. Ich gab ihm den Ausweis zurück und sagte ihm, dass mir bekannt sei, dass mein Sohn einen solchen Ausweis besitze. Da ich selber dabei war, wie er diesen an einem Informationsstand für Organspende anlässlich eines Weinfestes ausgefüllt hatte. Ich fragte meinerseits zurück, warum Sie an meiner Zustimmung interessiert seien, da doch der vorliegende Organspendeausweis rechtsgültig sei. Diesmal war es der Transplantationsbeauftragte, der herumdruckste. Offenbar befürchtete er juristische Schwierigkeiten, da wir natürlich als Schweizer Staatsbürger in einem deutschen Krankenhaus waren. Innerlich war mir längst klar geworden, dass ich dem Willen meines Sohnes nicht widersprechen würde. Auch wenn ich vielleicht als Mutter fand, dass die Ausstellung von Organspendeausweisen auf Weinfesten alles andere als seriös ist. Aber sie lachte leise. Sagt nicht Shakespeare und ist doch alles Wahnsinn hier, so hat es doch Methode. Entspringt nicht der Wunsch, Organe zu spenden und somit einzelnen Teilen seines Körpers den Fortbestand zu sichern? Der gleichen Angst vor dem, was man Tod nennt oder dem körperlichen Ende, wie sie derjenige fühlt, der auf ein Organ wartet. So treffen sich gewissermaßen zwei mit derselben Angst. Aber die Angst anzuschauen kann man keinen zwingen und alles hat seine Zeit. So wurde mir klar, dass wir kein Ergebnis finden würden in diesem Besprechungsraum in Neubrandenburg. Ich kürzte also das Gespräch ab und stellte unmissverständlich klar, dass ich meine Einwilligung nicht geben würde und dass ich als Biologin in keiner Weise mit dem Beschluss des Ad-Hoc-Komitees der Harvard Medical School von 1968 übereinstimme. Zur Erklärung für Sie, sie schaute Herrn Wildbolz wieder kurz an. Dort wurde beschlossen, ein irreversibles Koma fortan als Tod zu definieren. Diese neue Definition stellte sicher, dass man fortan Tote hatte, denen man lebendige Organe entnehmen konnte. Denn selbstverständlich müssen sie den Sterbeprozess des Hirntoten so lange aufhalten, bis sie ihre Organe entnommen haben. Juristisch ist hier vom Beatmen der sterblichen Überreste die Rede, während die Organe geerntet werden. Die sterblichen Überreste müssen allerdings bei der Entnahme narkotisiert werden. Da es sonst zu heftigen Abwehrbewegungen kommen kann, die als Lazarus-Syndrom bekannt sind. Sie sehen, bei dem Thema Organspende gibt es vielleicht etwas mehr zu bedenken, als dies, was Ihnen beim Infostand auf dem Weinfest vermittelt wird. Wie auch immer, fuhr sie dann fort. Ich bot in diesem Gespräch an, keinerlei juristische Schwierigkeiten zu machen, vorausgesetzt, dass mir ein Zimmer zur Verfügung stehen würde, wo wir, mein Mann kam später dazu, den gesamten Prozess mit unserem Sohn zusammen durchlaufen konnten. Dem wurde zugestimmt und so geschah es dann. In diesen Tagen, die wir mit unserem Sohn in diesem seltsamen Zwischenzustand verbrachten, vollzog sich für uns beide, mein Mann und mich, den Weg vom Fleisch zum Geist nennen würde. Und das ist nichts anderes als ein innerer Wechsel der Überzeugung, ein Wechsel der Perspektive, eine tiefe Änderung der Sichtweise, ein Zulassen der inneren Wahrheit, dass ich kein Körper bin, sondern Geist, und dass der Geist auch das Recht hat, mit der Idee zu spielen, er sei nur ein Körper, auch wenn sich dies zwischendurch recht unangenehm anfühlen kann. Sie schloss wieder die Augen und es trat Stille ein. Ogun schaute über die weite Landschaft und ein Postauto fuhr vorbei. Es hupte und Frau Münter winkte ihm zu. »Hast du bis für mi?« rief sie dem Postler zu, aber der antwortete. »Nei, hüt nöd.« Und er fuhr winkend weiter. Frau Münter schaute Ogun und Herrn Wildbolz an und fragte, »Soweit der Bericht, haben Sie noch Fragen?« Herr Wildbolz nickte nachdenklich und sagte dann, »Wissen Sie, meine leitenden Angestellten frage ich gerne, wenn Sie etwas kritisieren, wie Sie es denn anders machen würden, weil das der kreative Prozess ist.« Frau Münter lächelte und sagte, »Ich gehöre aber nicht zu Ihren leitenden Angestellten, Herr Wildbolz.« »Ich meine ja nur«, insistierte der, aber Frau Münter winkte lässig ab. »Und ist doch alles Wahnsinn hier, so hat es doch Methode«, fuhr sie dann fort. »Was ist die Methode hinter dem Wahnsinn?« »Es ist das Ego-Denksystem, welches davon ausgeht, dass Bewusstsein im Körper ist und nicht der Körper im Bewusstsein. Es ist das Ego-Denksystem, welches sich komplett als der Körper definiert. Es ist das Ego-Denksystem, welches das Leben des Körpers mit dem Leben gleichsetzt. Aber ich bin für diesen Wahnsinn nur verantwortlich und er hat nur so lange Wirkung auf mich, wie ich ihm geistig zustimme und ihn geistig mittrage, verstehen Sie? Und dies tue ich nicht. Es ist immer die Angst, die angeschaut werden muss. Wer dies nicht tut, wird sie unbewusst ausagieren. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Kürzlich wurde in der Schweiz per Volksentscheid mit 60-40 beschlossen, die sogenannte Widerspruchslösung bei Organtransplantationen auf den Weg zu bringen, welche besagt, dass jede und jeder automatisch Organspender ist, bis er widerspricht. Diese scheint geboten, um mehr Organspenderinnen und Spender zu bekommen. Dieser Entschluss spiegelt die Angst, selber kein Organ zu bekommen, wenn man es bräuchte. Und in dieser Angst fühlt man sich auf einmal berechtigt, die körperlichen Grenzen und die körperliche Unversehrtheit anderer zu missachten. Oder anders gesagt, darf in einer Demokratie die Mehrheit festlegen, was eine Minderheit oder der Einzelne körperlich zu tun hat, damit die eigenen Ängste nicht angeschaut werden müssen. Sie lachte und sagte, derzeit gibt es in Appenzell-Außenroden 50,5% Männer. Dies ist zweifelsohne die Mehrheit. Und diese Mehrheit könnte dann beschließen, dass ab sofort jede Frau geküsst werden darf, wenn sie nicht rechtzeitig auf dem Amt widersprochen hat. Und kein Mann in Appenzell-Außenroden müsste sich mehr seine Angst vor Zurückweisung ansehen. Sie strahlte Herrn Wildbolz an. Der nickte und sagte nur, aha. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang die sogenannte Covid-Pandemie an und schauen Sie sich dabei an, wie die Angst vor einem Virus die Mehrheit scheinbar dazu berechtigt, einen Druck zu erzeugen, der die Minderheit und den Einzelnen dazu zwingen soll, eine fragwürdige Impfung zu akzeptieren, die gar keine Impfung, sondern eine gentechnische Manipulation darstellt. Frau Münter schaute wieder eine Weile über die Berglandschaft. Dann fuhr sie fort, wenn mich dies noch aufregen würde, hätte ich eine Vergebungslektion damit. Aber es regt mich nicht mehr auf, es ist der Wahnsinn dieser Welt. Gleichwohl lautet meine geistige Entscheidung, diesen weder gut zu heißen, noch zu unterstützen oder mitzumachen. Und diesen freien Willen billige ich jedem zu, denn am Ende wird jeder erkennen, dass dieser freie Wille eine Farce ist. Denn er entscheidet nur darüber, ob ich das Bonbon der Angst in ein blaues oder in ein rotes Papier einwickle. Da nickte sie freundlich und sagte, jetzt muss ich zu meinen Pferden. Und ich glaube, ich habe auch für heute genug geredet. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennengelernt kann man nicht sagen, aber gesehen zu haben. Kennenlernen würde etwas länger dauern. Sie schüttelte Herrn Wildbolz und Ogun die Hand und wendete sich um zu gehen. Moment, rief Herr Wildbolz, können wir etwas für Sie tun? Sie winkte ihm gehen und rief zurück, ja sicher, halten Sie mich einfach über Ihren Prozess vom Fleisch zum Geist auf dem Laufenden.